Danke für das freundliche Willkommen. Wir sind gerne hergekommen und es ist richtig schön bei euch, so man merkt, was da lebt in eurer Gemeinde, im Miteinander, im Grüßen und was da für eine Stimmung ist unter euch, finde ich toll. Ich habe euch eine Einladung mitgebracht und die geht ganz besonders für die, die bei euch in einem Hauskreis zusammenkommen. Da gibt es bestimmt einige von euch. Meine Frau und ich sind im Auftrag des Landesverbandes dabei, den nächsten Seminartag für Kleingruppen zu planen. Den ersten hatten wir im November letzten Jahres mit Miriam Puppe aus Bremen. Wir waren so ungefähr 50 Teilnehmer, etwa gute 20, zwischen 20 und 30 waren aus unserer Gemeinde. Und in diesem Jahr, am 23. November, wird ein Pastor aus der Freien Evangelischen Gemeinde mit viel Hauskreiserfahrung der Referent sein. Und das Datum ist der... Bitte? Achso. Ja, ich mache... Wer? Okay, kein Zwiegespräch. Ja, ja. Am 23. November wird es sein. Wieder in unserer Gemeinde. Wir wollen es immer in unserer Gemeinde machen und immer im November. Und ich lade euch jetzt schon mal ein. Es werden noch nähere Informationen in den Nachrichten des Landesverbandes kommen, die ja bald rauskommen, sind es auch bald diese Landesverbandstagung. Aber vorab will ich das mal weitergeben. Wer von euch ist denn in einem Hauskreis hier in der Gemeinde? Oder gebe ich mal gleich so als freundliche Einladung weiter. Heute Morgen so gegen 6 schaute ich aus dem Fenster und sah sowas wie Morgenrot. Und ich dachte, oh, könnte ein schöner Tag werden. Eben habe ich rausgeschaut, auch durch die undurchsichtigen Scheiben konnte man die Schneeflocken sehen. Also ist noch ein bisschen was im Gange zwischen den Jahreszeiten Frühling und Winter. Der Winter gibt noch nicht so ganz auf, aber wir können ohne Sorge sein, der Frühling wird kommen. Unsere Gärten werden aufblühen und unsere Vögel werden mit ihrem Brutgeschäft beginnen. Gestern war ich so unter einem unserer Meisenkästen an der Arbeit und ich hörte, wie im Meisenkasten jemand hämmerte. Also da ist von jemand schon dabei, innen die Wohnung zu renovieren, Frühjahrsputz und so weiter. Also auf jeden Fall wird der Frühling kommen. Und die Vögel, wie gesagt, werden brüten, wenn da nicht die Katzen wären. Bei uns ist es passiert vor einigen Jahren, dass wir eines Morgens so Reste von Jungvögeln gefunden haben auf unserer Terrasse. Und wir haben im Verdacht Max, den Kater des Nachbarn. Der streicht nämlich immer bei uns herum, zumindest damals, jetzt sind es andere Katzen. Der hat es ganz bestimmt gemacht. Katzen sind so. Katzen fressen leider nicht nur Mäuse, sondern auch Vögel. Und das Schlimmste ist, wenn sie einen Vogel mitbringen und ihn einfach uns vor die Füße legen als Zeichen des Dankes. Das machen sie auch einfach instinktiv. Katzen sind so. Das ist typisch für Katzen. Was ist eigentlich typisch für Christen? Es ist typisch, dass sie Kirchen und Gemeindezentren bauen, mit oder ohne Glockenturm. Es ist typisch, dass sie sich sonntags morgens zum Gottesdienst treffen um 10:30, dass sie das Fischzeichen hinten auf dem Auto tragen. Was ist typisch für Christen? Diese Frage stelle ich mal am Anfang, möchte sie nachher in der Predigt nochmal wieder aufgreifen. Ich möchte uns jetzt den Predigttext lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann aufschlagen, das Kapitel 13 aus dem Johannesevangelium. Es sind einige ausgewählte Verse. Und ich möchte danach nochmal kurz beten, dass der Herr Jesus uns wirklich beim Predigen und Zuhören hilft. Und ich habe die ganze Zeit gesessen. Ich glaube, es tut euch gut, wenn ihr mal eben kurz aufsteht. Und wir ehren auch den Herrn durch das Stehen beim Hören des Predigttextes. Johannes Kapitel 13. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzugehen. Er hatte die Menschen geliebt, die sich in dieser Welt zu ihm bekannten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend, als Jesus mit seinen Jüngern beim Essen war, hatte der Teufel Judas Ischariot schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater unbegrenzte Macht gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte seinen Umhang ab und band sich ein Tuch um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Umhang wieder an, setzte sich und fragte seine Jünger: Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Jesus, wir danken dir für dieses Geschehen kurz vor deiner Kreuzigung. Und wir danken dir, dass du uns jetzt helfen willst, dieses Geschehen zu verstehen. Segne Zuhören und Predigen. Amen. Tauchen wir miteinander gedanklich ein in das Geschehen an diesem, wir würden heute sagen, Gründonnerstag, an diesem Tag vor der Kreuzigung von Jesus. Stellen wir uns einen großen Raum vor mit bequemen Polstern. Da ist ein leckeres Essen gerichtet, immerhin für 13 Männer. Da muss schon was auf dem Tisch gewesen sein. Es hat bestimmt gut gerochen. Und in einer Ecke des Hauses, da hängt eine Schürze, die man auch als Handtuch verwenden kann. Da gibt es Wasser, da gibt es Seife, da gibt es Bürste, eine Bürste. Und alle Leute wissen, das ist für die Fußwaschung. Immerhin lief man damals mit Sandalen, mit offenen Sandalen, und es gab nicht so schöne Kopfsteinpflaster oder Klinker, Bürgersteige wie heute. Die Füße waren also total staubig und verdreckt. Der Sinn dieser Sachen war klar: Fußwaschung. Fußwaschung war der Zweck, deshalb hing das Ganze da. Und das Problem war, man hatte Jesus und seinen Jüngern den Saal zur Verfügung gestellt, aber den Sklaven für die Drecksarbeit vergessen. Also legt man sich zu Tisch. Sie lagen zu Tisch. 13 Männer legten sich zu Tisch. Und sie fingen an zu reden. Zu essen und zu reden. Und indem sie reden, kommen sie auf ihr Lieblingsthema. Dieses Thema hatten sie 3 Jahre lang immer wieder diskutiert. Und es war die Frage: Wer ist denn eigentlich der wichtigste von uns 12 Jüngern? Wer wird die höchste Position innehaben, wenn Jesus denn endlich seine Macht übernimmt? Jesus hatte ja immer wieder vom Reich Gottes gesprochen. Und sie haben mit dem Reich Gottes die Vorstellung verbunden, die sie kannten aus den sogenannten Reichen dieser Welt. Die Vorstellung von Karriere und von Posten und von Machtstrukturen. Der Evangelist Lukas berichtet ergänzend, die Jünger stritten sich, ich sage auch an diesem Abend, sie stritten sich darüber, wem von ihnen der erste Platz zusteht. Da steht auf einmal Jesus auf, legt sein Obergewand ab, bindet sich die Schürze um, nimmt Wasser, Seife und Bürste und beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Alles wird ganz still. Man hört nur das Plätschern des Wassers und das Schrubben der Bürste. Wie hatte Jesaja vom Messias gesagt? Oder wie hatte er ihn genannt? Den Gottesknecht. Und wie haben wir eben miteinander in der Wechsellesung gebetet im Philipper 2? Jesus erniedrigte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an. Frei formuliert, er übernahm die Funktion eines Sklaven. Und Jesus demonstriert auf sehr eindrückliche Weise, wie er sich vorstellt, dass es zugehen soll in seinem Reich, unter seinem Einfluss, bei seinen Leuten, in seiner Gemeinde. In wenigen Stunden wird er vor Pilatus stehen und sagen: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, Jesus herrscht nicht von oben herab. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Erlösung für viele. Jesus, der Herr, der Lehrmeister seiner Jünger, demonstriert, wie es zugehen soll im Miteinander der Gemeinde. Er legt in der Fußwaschung ein für alle Mal fest, welche Umgangsformen man in Gemeinde erwarten kann. Und er sagt, macht es mir nach, folgt meinem Beispiel. So wie ich euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Tauchen wir wieder aus, kommen wir wieder auf unsere Wirklichkeit, Gemeinde Jesu, gut 2000 Jahre später in Jefa. Wir feiern Gottesdienst in der Passionszeit und wir fragen uns, was bedeutet denn das, was wir gerade gehört und uns vorgestellt haben für unser Gemeindeleben, für unser Miteinander. Habt ihr euch denn heute Morgen gegenseitig die Füße gewaschen? Wäre die 1:1 Übertragung. Vielleicht sind Mitarbeiter von Pflegediensten hier, die Frühschicht hatten und schon einem Patienten oder einem Klienten irgendwie die Füße gewaschen haben. Aber unsere eigenen, die waschen wir doch lieber selber. Die meisten werden heute Morgen geduscht haben, andere vielleicht traditionell haben am Sonntagnachmittag sich ein schönes Bad eingelassen und sich gebadet. Ich habe mein Duschgel mal mitgebracht. Da steht drauf, Pflegedusche für Körper und Gesicht. Warum schreiben die das für Körper und Gesicht? Tatsächlich, könnt ihr nachlesen. Echt, steht drauf. Gut. Aber ist denn das gemeint in diesem Text? Saubere Haut, ist saubere Haut gemeint in diesem Text? Ich habe noch was anderes mitgebracht. So ein Zinnbecher. Ein Kelch. Denkt an das Abendmahl. Was ist im Kelch? Traubensaft als Sinnbild für das Blut von Jesus. Es geht nicht um saubere Haut, sondern es geht um saubere Herzen. Und nur das Blut von Jesus, wir haben es mehrfach gehört, auch in diesem Gottesdienst schon, hat die Kraft, Herzen zu reinigen. Das geht tief rein und erreicht uns in der Mitte unserer Persönlichkeit. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir das jetzt mal konsequent weiterdenken auf diesen Auftrag von Jesus, wascht euch gegenseitig die Füße, dann heißt es doch, helft euch in der Gemeinde gegenseitig, wenn ihr Probleme bekommt mit Sünde und Schuld, wenn ihr auf die Nase fallt, wenn ihr auf den Bauch fallt, wenn euch was Schlimmes passiert, wofür ihr euch schämt, begegnet euch von Herz zu Herz. Es geht um den seelsorgerlichen Umgang miteinander in der Gemeinde. Und ich könnte mir vorstellen, dass an dieser Stelle viele von euch, mir geht es auch so, zurückschrecken und sagen, da lasse ich niemanden ran. Meine Füße wasche ich mir selber. Ich komme schon selber klar mit dem, was ich verbockt habe. Das ist eine Sache zwischen Jesus und mir. Das geht niemanden was an. Ist ja peinlich. Nein, da lasse ich niemanden ran. Trotzdem, der Auftrag von Jesus bleibt bestehen. Das, was er den 12 Jüngern damals gesagt hat, sagt er uns Jüngern und Jüngerinnen heute. Einfacher gesagt als getan. Wie soll es gehen? Wie ist denn das zu verstehen? Glücklicherweise hat damals auch jemand nicht verstanden. Und er war so dreist genug, einfach reinzufragen in das Handeln von Jesus. Und das war Petrus. Vielleicht haben die anderen Jünger schweigend sich das ihre gedacht, aber Petrus hat das unerhörte innerlich nicht aushalten können und hat einfach seinen Kommentar gegeben. Und als Jesus zu ihm kommt mit Schüssel und Wasser und Seife, da sagt Petrus vorwurfsvoll zu ihm: Solltest du mir die Füße waschen? Auf keinen Fall. Aber Jesus sagt zu ihm: Du verstehst jetzt noch nicht, was passiert. Du wirst es später verstehen. In dem Augenblick, wo das passiert ist, da war Petrus noch voll von sich überzeugt. Er war überzeugt: Ich werde Jesus treu bleiben. Ich werde für Jesus kämpfen. Ich habe mein Schwert dabei. Ich werde mein Wort halten. Und wenn alle anderen Jünger weglaufen, ich werde bei meinem Herrn bleiben. Aber es dauert keine 24 Stunden. Da ist auch Petrus geflohen. Da hat Petrus seinen Herrn verleugnet. Und da musste Petrus weinen über sein persönliches Versagen. Da hat er seine Schuld gespürt. Und da hat er gemerkt: Ich brauche Vergebung. Ich brauche jemanden, der mich reinigt. Ich brauche jemanden, der mich wieder aufbaut und mir wieder zurechthilft. Erst nach dem Zusammenbruch von Petrus, nach diesem Zusammenbruch von Stolz und ich schaff das schon, hat er verstanden, wie wichtig das Opfer und das Blut von Jesus für ihn ist. Und dann kommt es zu dieser Szene, dass Jesus ihn wieder einsetzt und ihn zum Hirten der Gemeinde macht und zu ihm sagt: Weide meine Lämmer, achte auf meine Leute in der Gemeinde. Nachdem Petrus so versagt hat, nachdem Petrus schuldig geworden ist und Jesus ihn wieder aufbaut, da versteht er. Später wirst du verstehen. Wenn wir das übertragen, es geht um seelsorgerlichen Umgang miteinander. Nur wenn einer weiß, wie es ist, schuldig zu werden, nur wenn einer weiß, wie es ist, Vergebung zu erfahren und von Jesus wieder aufgebaut zu werden, nur dann kann jemand auch einem anderen in der Gemeinde, in seinem Umfeld helfen, kann er ihm von Herz zu Herz auf gleicher Ebene begegnen. Als Petrus dann doch bereit ist, sich von Jesus waschen zu lassen, da sagt er: Nicht nur die Füße, Herr, wasch mir auch die Hände und das Gesicht. Aber Jesus korrigiert ihn und sagt: Füße waschen reicht. Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Jesus spricht in diesem geheimnisvollen Wortwechsel von zwei Waschungen. Zwei Reinigungen, einer grundlegenden, einmaligen und einer, die so ist wie das tägliche Zähneputzen und Händewaschen vor den Mahlzeiten. Im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 5, da heißt es: Weil Gott Erbarmen mit uns hatte, hat er uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt. Das, was die Bibel lehrt zum Thema Wiedergeburt, ist diese Grundreinigung, diese einmalige Grundreinigung, die ganz am Anfang eines Christenlebens stehen darf. Gott, der Vater, hatte sie angekündigt durch Ezekiel im Alten Testament: Ich will reines Wasser über euch bringen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit. Und von allen Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Wenn ein Mensch Jesus aufnimmt, ihn einlädt und die Tür zu seinem Leben öffnet, so wie wenn jemand sagt: Wir treffen uns heute Nachmittag zum Tee, bei uns gibt's Thiele oder Bünding, Klunche und Sahne nach Wunsch. Und dann kommt der Besuch und man macht die Tür von innen auf und sagt: Komm herein, schön, dass du da bist. So kann man Jesus aufnehmen in sein Leben. Habt ihr Pro Christ gesehen? Habt ihr was mitbekommen, wie das an jedem Abend das gleiche einfache, schlichte Gebet war, keine 10 Sätze lang, mit denen Menschen Jesus in ihr Leben eingeladen haben? Das ist teenie-mäßig leicht. Teenie-mäßig leicht. Hat aber unwahrscheinliche Auswirkungen, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Dann wird alles neu. Dann werden wir tief in unserer Persönlichkeit repariert, sag ich mal. Diese Neugeburt ist die große Grundsanierung, die wir brauchen. Und was passiert in dieser Grundsanierung? Jesus selber zieht bei uns ein durch den Heiligen Geist. Und wir sagen, Galater 2, Vers 20, ich lebe, mir geht's gut, aber ich lebe nicht allein. In mir lebt Jesus. Seht, und das ist auch genau der Unterschied zwischen Religion, auch der christlichen Religion und christlichem Glauben, so wie ihn die Bibel lehrt. Religion ist wie eine schöne Tracht. Wenn ein ostfriesischer Krabbenfischer in seinem Shantychor singt, dann trägt er eine ostfriesische Tracht. Und die ist blau-weiß gestreift, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht noch ein schönes rotes Halstuch dazu. Wenn ein bayerischer Schuhplattler seine Tracht anzieht, dann hat er Lederhosen und vielleicht ein Gamsbart. Trachten sehen wunderschön aus. Frauen tragen ihre Dirndl, aber Trachten liegen auf der Haut. Sie verschönern unser Äußeres. Und im christlichen Glauben geht es um eine Erneuerung unseres inneren Menschen. Kommen wir jetzt zu den staubigen Füßen. Auch wer diese Grundreinigung, wer diese Wiedergeburt erlebt hat, wer erlebt hat, dass Jesus in sein Leben hineingekommen ist und es erneuert hat von innen her, der wird doch immer wieder schmutzig. Bei den Jüngern damals, da war es der Staub der Landstraße, von Nazareth, von Galiläa, von Jerusalem. Und es war ihr Streit, ihr ständiges Gerangel, wer ist denn der Größte? Für uns Christen von heute, da sind es die Nörgeleien, die schlechte Laune, das Schuldigwerden, das tägliche Versagen, all die Peinlichkeiten, auch im Raum der Gemeinde. Und jetzt fordert Jesus uns auf, ich übertrage mal ihr lieben Christen in Jever, so wie ich meinen Jüngern die Füße gewaschen habe damals, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Wie Jesus das meint, wie das praktisch gehen soll, wird am Anfang des Kapitels 6 im Galaterbrief beschrieben. Liebe Brüder, heißt es da sind auch die Schwestern mit gemeint, wenn sich aber einer von euch etwas zu Schulden kommen lässt und sündigt, dann sollt ihr ihn als Menschen, die Gottes Geist leitet, verständnisvoll wieder zurechtbringen. Kümmert euch um die Schwierigkeiten und Probleme des anderen und tragt die Last gemeinsam. Nur von Gottes Geist geleitete Menschen können einander im Sinn von Jesus dienen innerhalb der Gemeinde. Anders formuliert, Jesus selber möchte dich und mich für deine Schwester, für deinen Bruder einsetzen und natürlich auch für deine Nachbarn und Arbeitskollegen. Typisch für Jesus ist, dass er sich zum Diener macht. Typisch für eine Katze ist, dass sie nicht nur Mäuse, sondern auch Vögel fängt. Typisch für Christen ist, sie können auch anders. Wir können auch wie die Katze instinktiv nach unserem alten, sündigen Wesen handeln und reagieren, aufbrausen, wie es der Vater schon gemacht hat, oder die Mutter, oder die Oma, oder der Opa. Wir können den alten Menschen rauslassen, können uns ein schwarzes T-Shirt geben, gibt's tatsächlich in Oldenburg bei Familia, wo drauf steht auf dem Rücken, ich kann nichts dafür, ich bin so. Also Entschuldigung, ich kann nichts dafür, ich bin so. Ja, wir können aber auch anders, wir können sagen, Herr Jesus, du wohnst doch in meinem Herzen durch deinen Heiligen Geist. Hilf mir doch endlich so zu leben, wie du es dir vorgestellt hast. Wir können anders. Wir können auf zweierlei Weise leben. Auch wieder der Galaterbrief bringt es sehr, sehr fein auf den Punkt. Wir können in menschlicher und in geistlicher Weise leben und einander begegnen. Gib uns zum Schluss einige Praxistipps für die Umsetzung im Gemeindealltag. Da feiert eine Gemeinde sonntagsabends Anbetungsgottesdienst. Eine Frau geht zum Mikro und erzählt, wie sie wieder einmal schuldig geworden ist, und zwar an der gleichen Stelle, da wo es ihr immer wieder passiert. Und sie erzählt, wie sie sich über sich selber ärgert. Und wie sie Gott bittet, Herr, schenk mir ein Wort, das mir aufhilft und mich tröstet. Und dann erzählt sie, wie Gott ihr dieses Wort geschenkt hat. Und dieses Wort ist ungefähr so frei übertragen, so, komm ruhig wieder. Mach dir keinen Stress. Wenn dir selber passiert, wieder passiert ist, komm wieder mit der alten Schuld. Komm wieder mit dem gleichen Versagen. Das macht nichts. Hauptsache, du kommst. Komm wieder. Und wenn jemand das so vor der Gemeinde erzählt, dann baut er damit die Gemeinde auf. Dann ermutigt er die Gemeinde. Dann erzählt er nicht nur von großen Siegen, sondern von seinen Niederlagen und wie Gott ihm aus der Niederlage herausgeholfen hat. Oder wir sind in unseren Hauskreisen zusammen. Und ich hoffe, dass unsere Hauskreise Gruppen sind, wo es ehrlich zugeht. Und da kann jemand im Hauskreis sagen, hört mal, liebe Leute, ich war gestern zu mutig und habe mir den Spätfilm angesehen und ich werde jetzt die Bilder nicht wieder los. Diese brutalen Bilder, die belasten mich ganz tief drin. Betet doch mal für mich, dass ich die Bilder wieder loswerde. Oder beim Gemeindetee kann jemand sagen zu einem Menschen seines Vertrauens, vor 3 Jahren hat mich jemand schwer verletzt innerlich. Und immer wenn ich den Menschen sehe, dann kriege ich einen totalen Frust, dann werde ich aggressiv und ich weiß ganz genau, dass Jesus das nicht möchte. Was soll ich machen? Und dann können Sie sagen, komm, wir vereinbaren einen Termin, komm zu Besuch, wir beten darum, dass der Jesus dir Kraft gibt, das zu überwinden. Man kann sogar auf einen Zettel schreiben und nachher das Bekennen vor Jesus unters Kreuz bringen und man kann es zum Zeichen der Vergebung schreddern. Oder ihr miteinander, ihr kennt euch 100-mal besser als ich euch kenne und ihr begegnet euch nachher beim Tee und einer merkt, dass der andere so traurig reinschaut. Kann man drüber wegsehen. Und man kann auch sagen, du siehst so traurig aus heute, geht's dir nicht gut? Und wenn der Angesprochene antwortet, ach, ich mag gar nicht drüber reden. Aber fertig macht's mich schon. Es macht mich kaputt. Dann können wir ihm den Rat geben, mach doch mal einen Termin mit Gregor. Oder such dir einen Seelsorger, der dir helfen kann. Trag das doch nicht mit dir rum. Lass es raus. Lass dich nicht kaputt machen. So oder ähnlich können wir einander helfen. Im Sinne von Jesus. Immer mit einem Draht zum Herrn. Aber ich muss ja nicht nach oben. Ich kann ja mit mir in mir im Selbstgespräch sein mit Jesus. Im Gespräch mit Jesus. Herr, was soll ich was sagen? Soll ich schweigen? Ja, so kann es passieren. Ich finde es so stark. Gestern in der Nordwestzeitung fand ich folgendes Zitat von Bernd Klaschka, dem Adveniat-Chef. Der sagte, Papst Franziskus hat die Perspektive eines Schuhputzers. Er sieht die Welt von unten nach oben. Ich fände das so stark, wenn auch wir Baptisten, Schwestern und Brüder, die Welt aus der Perspektive eines Schuhputzers sehen würden, aus der Bereitschaft zu dienen. Seid ihr bereit, einander zu dienen? Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann wird er uns auch helfen, ihn auszuführen. Vielleicht schon heute, nach diesem Gottesdienst. Amen.